Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo zusammen, willkommen bei dieser neuen Stammtischfolge, die erste vom 2023. Und nutze ich die Chance und wünsche allen alles Gute. Heute ist das Thema sehr polemisch, aber bevor wir das Thema vorstellen, gehen wir auf die Gäste ein. Wir haben Diana Horstmann.
Hallo.
Und der Felix Reich.
Hallo miteinander.
Und was haben wir für ein Thema ausgewählt heute? Wokeness. Und für das müssen wir zuerst, was ist Woke? Ist, also auf dem Englischen heisst ja also wach sein. Und ein bisschen recherchiert. Das Thema begleitet uns immer noch, auch selbst im 2023. Wir hätten gedacht, irgendwann ist uns die Wogen glätten. Und das kommt aus einem amerikanischen Raum. Schon in den 1930er Jahren ist das Wort gebraucht worden, mehr Literatur. Aber richtig, sage ich mal, medial, populär geworden ist es ab 2014 mit der Black Lives Matter Bewegung. Das heisst, es kommt eigentlich aus einer rassistischen Diskriminierung und schauen, aufmerksam sein, politisch aufmerksam auf Sachen, die nicht gerecht oder fair sind. Und das hat sich dann in den letzten Jahren, also bis und mit heute, auf verschiedene Bereiche ausgeweitet, Gesellschaftsbereiche, also Kunst, Kultur und sage ich mal, in der kleinen Schweiz sind wir von dem direkt oder indirekt betroffen worden. Aber man müsste sagen, also wir werden es dann auch ausdiskutieren. Die Frage war, ist es ein Thema gewesen, das unter Akademiker für Akademiker war und tatsächlich die breite Bevölkerung auch betroffen hat. Ja, zuerst mal grundsätzlich, ja, starten wir mal das Gespräch. Braucht es Wokeness heutzutage?
Ich wollte gerade sagen, sollen wir noch ganz kurz zwei Sätze sagen, woran wir uns da sozusagen als Team oder auch dann mit Felix dran aufgehangen haben?
Selbstverständlich.
Wie es dazu kam?
Ja.
Wir hatten ja eine Gods and Superheroes Serie und es sollte eine Illustration dazu entstehen und dann hat unser Illustrator ein schönes Bild gemacht, eine schöne Illustration von einem schönen weißen Jesus mit Muskeln. Und auf einmal war die Diskussion im Team da, können wir das machen? Das ist doch klar, dass das ironisch ist. Ist es nicht wieder White Saviorism? Sehen wir da nicht wieder ein Bild, was wir seit Jahrhunderten quasi so wieder reproduzieren? Und fehlt da eigentlich ein feministischer, ein quasi ungetrübter Blick darauf? Und dazu haben wir eine kleine Serie gemacht, in der wir diese Diskussion, die wir hatten, am Tisch dann quasi nochmal in Briefen formuliert hatten. Und genau, das Thema also ist geblieben.
Genau. Internet so betroffen.
Genau.
Aber wenn ich ehrlich bin, also so, sag ich mal, das, was ich mitbekommen habe, ist meistens durch Zeitungen oder einfach in den Medien. Und zwar mehr im Bereich, sag ich mal, Musik. Also jetzt zum Beispiel jetzt wegen, weiß nicht, Gentleman Reggae oder dürfen weisse Menschen Dreadlocks tragen und Reggae-Musik spielen. Es hat, glaube ich, vor ein paar Jahren auch im Zusammenhang mit dem Moor, also Moorenkopf und Umbenennung von Strassen, jetzt auch noch in Zürich, haben wir das Thema angesprochen. Ich sage jetzt direkt betroffen bin ich nie gewesen. Also es ist mehr gewesen, wie tust du, also welche Medien konsumierst, in welcher Informationsbubble bewegst du dich? Und das ist immer wieder ein Thema gewesen.
Du bist ja auch der alte weiße Mann.
Ja, genau.
Mittelalter. Luca ist noch mittelalter.
Ja, ab dem 22. Dezember bin ich jetzt übergekippt. Ich bin ja älter geworden, ja.
Genau,
du bist älter geworden,
ja,
das geht nicht anders.
Also zumindest nicht weiss, aber
du
grau.
Du machst etwas falsch, ja, wenn du älter bist.
Aber du hast dich ein bisschen zurückgehalten, Felix.
Ja, ich finde, wenn ich Debatten beobachte, ist, ich beobachte so gewisse Wehleidigkeit bei denen, wo jetzt halt eins auf die Finger bekommen und früher noch keins auf die Finger bekommen haben. Ich finde, da muss man ein bisschen mehr einstecken halt. Und ich finde, so der, also dass du die Wortbedeutung nochmal gesagt hast, also wach sein, aufmerksam sein, das ist ja eigentlich etwas, was ich recht wichtig finde. Und ich glaube, Also meine These wäre, wir könnten die ganze Debatte jetzt erst vielleicht so in 10, 15 Jahren beurteilen, ob das etwas gebracht hat, gut war oder geschadet hat. Also ich vergleiche es so ein bisschen mit den 68ern. Meine Eltern sind, weiss Gott, keine 68er gewesen, haben aber so in dieser Zeit studiert. Und wenn sie erzählen, wie die Uni war vor 68, dann muss ich sagen, danke 68er, dass ich konnte studieren ein paar Jahre später. Aber ich glaube, für Professorinnen, oder Professorinnen hat es da wahrscheinlich noch nicht so viel gegeben, aber Professoren, ist sicher keine coole Zeit gewesen, irgendwie niedergeschrien zu werden und Sitzblockade. Und das ist auch nicht so nett und integrativ gewesen, sondern es ist eine Revolution gewesen. Und ich glaube, zum gewisse Machtstrukturen aufbrechen, braucht es halt vielleicht ein bisschen Power und ein bisschen Unversöhnlichkeit. Und vielleicht ist das jetzt auch so, dass es sich vielleicht irgendwann mal einmietet und wir zurückschauen und sagen, stimmt, da sind Sachen aufgebrochen worden, wo mega wichtig ist, dass aufgebrochen worden ist. Sie sind in gewissen Sachen auch vielleicht auch zu weit gegangen, aber das haben wir wieder so ein bisschen korrigiert. Und ich glaube, wenn man immer nur nicht miteinander redet, passieren gewisse Sachen nicht, oder? Ich meine, die Mohrenkopf-Diskussion finde ich zum Beispiel mega interessant. Ich meine, die sich daran gestört haben, die haben einfach nicht darüber reden. Die haben es einfach doof gefunden, dass überhaupt jemand sich erfrecht, sich daran zu stören. Und ich bin so aufgewachsen, wir haben den Mohrenköpfen nie Mohrenköpfen gesagt, sondern Schaumbühlen. Das klingt nicht wahnsinnig appetitlich. Aber mir war irgendwie klar gewesen, dass andere nicht okay ist. Und einfach nur schon das sagen und dann die Reaktion, ja, jetzt gehen wir extra da beim Duplo Mohrenköpfe kaufen, weil mir das ist unsere Freiheit, da irgendwie weiter im Mohrenkopf zu sagen. Das finde ich so wirklich nur doof. Und wenn ich dann das sehe, denke ich, ja, stimmt, die Debatte ist nötig.
Ich finde, die Kommunikations- oder die Dialogkultur hat sich aber total verändert. Also ich kann total nachvollziehen, was du sagst zu den 68ern und dass man vielleicht in 20 Jahren einen anderen Blick drauf hat. Aber ich finde auch, dass die Kommunikationskultur sich verändert hat. Also es ist mehr oder weniger dieses, wir hören einander zu und versuchen zu verstehen, welche Position der andere einnimmt, sondern es ist eher, ich habe immer das Gefühl, es ist ein Gegeneinander. Das gibt's und das gibt's und dann gibt's ein paar Trolle im Internet, die auch noch ihre Meinung zu äußern. Miteinander in Dialog zu treten und zu schauen, warum hast du diese Meinung? Oder dann zum Beispiel ein Musiker wie Gentleman, bevor man ihn verurteilt, einfach mal fragen und dann sagen, hey, okay, du weißt ziemlich genau, was du tust und du kannst kontextualisieren, weshalb du diese Musik machst und bist dir dessen bewusst, dass das nicht ganz unheikel ist und dass es da bestimmt Schwierigkeiten gibt. Und ja, das findet einfach zu wenig statt, finde ich. Oder das findet bei einigen aktuellen Diskussionen zu wenig statt, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Plattform mehr, auf denen das stattfinden kann. Klar kann jemand seine Meinung bei Instagram oder irgendwo in irgendwelchen Foren äußern, aber dann wird in der Kommentarspalte diskutiert, aber das ist ja keine wirkliche Plattform, in der ein vernünftiger Austausch möglich ist.
Ja und nein, also für mich ist es so eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit. Also ich lese super differenziertes Zeug über das Thema. Und auch eben der Gentleman ist ja gefragt, er wird ja gefragt. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich selektiere einfach ein bisschen, was ich lese. Also die Kommentarspalte interessiert mich jetzt mittelmäßig. Ich finde es aber zugleich auch spannend, dass sich durch die Social Media Leute an dieser Debatte beteiligen, die sich wahrscheinlich vor 30 Jahren überhaupt nicht hätten können beteiligen. Also finde ich irgendwie auch spannend. Mhm. Und ich lese eigentlich sehr viel differenzierte Sachen über das Thema oder Podcasts oder was auch immer. Wirklich spannendes Zeug. Also auch in den USA finde ich gibt es sehr differenzierte Beiträge dazu. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die unter Druck kommen, einfach wirklich keine Plattform mehr haben. Also ich glaube auch das mit dem Canceln, das ist verkehrt. Meistens kommt ja jemand, der irgendwo ausgeladen ist, nachher in allen Zeitungen, mit riesen Interviews, ist das quasi das Beste, was einem passieren kann, irgendwo gecancelt zu werden, dann hat man nachher 5 andere Bühnen. Also ich finde, was nicht stimmt, ist, dass es wirklich so ist, dass ja, dass Leute so, dass die Plattformen nicht gibt, dass der Diskurs total einseitig ist. Das ist nicht wahr.
Aber die Leute kommen ja nicht in Kontakt oder sprechen ja nicht miteinander. Das, was du sagst, ich gebe dir total recht. Wenn jemand gecancelt wurde, dann kriegt er danach 5 andere Zeitungsinterviews und kann sich dazu äußern. Aber dass sozusagen wirklich die Kommunikation zwischen denen, die gecancelt haben und demjenigen, der gecancelt wurde, ich glaube, das so, aber nur mein persönliches Empfinden sozusagen, ich glaube, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz.
Aber ist das bei den 68er anders gewesen? Also ich meine, die haben ja auch, sind ja auch unter sich geblieben. Also ich glaube, das ist eben das meine, darum ist mir der Vergleich in den Sinn gekommen. Vielleicht ist es einfach ein bisschen ähnlich. Vielleicht ist das einfach so die frühe Phase und irgendwie kommt dann
der Diskurs später.
Ja, vielleicht. Ja.
Es gibt ja, also ich denke, es gibt so unterschiedliche Abstufungen. Im besten Sinn ist es ja ein Aufmerksammachen auf Ungerechtigkeiten, dort, wo du es nicht gesehen hast. Und das ist super. Also, und das ist ja unabhängig von der Bewegung, ist es eh immer richtig. Also, das, und dann gibt es wie in jeder anderen ambivalent, also sobald Menschen dabei sind, wird es immer ambivalent, gibt es noch Übertreibungen, sage ich mal. Und die Frage ist dann, dazwischen gibt es dann, also wo ist der Moment, wo es kippt, oder? Wo man das Gefühl hat, selber aus subjektives Empfinden, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich ein bisschen übertrieben, oder? Und das spielt dann in den Händen von, meistens sind es ja politisch rechts, die dann die Wokeness-Kultur kritisieren, oder? Und für mich, sag ich mal, zum Beispiel, es gibt so 2-3 Beispiele, hört es dort auf, wo die Frage gestellt wird, darf zum Beispiel die Schauspielerin, die Helen Mirren, die nicht Jüdin ist, eine Jüdin spielen in einem Film? Also dort finde ich es einfach übertrieben. Oder darf eine nicht weise Person einen Text von einer Schwarzen übersetzen?
Ja, aber wenn man nur fragt, ist doch gut. Ja. Frage ist, also nur Frage ist völlig legitim.
Ja, nein, aber ich glaube,
und ist doch gut, darf man das? Aber, darf man das? Müssen wir viel mehr fragen?
Aber nein, das Problem ist, aus lauter Angst, dass man einen Fehler macht, gibt es jetzt Sensibilitätslektoren, die Manuskripte schon vorher forschen. Es gibt Leute, die sich nicht riskieren und eben die Leute nicht einladen, per se. Also ich glaube, es ist die Übersensibilität, die dazu führt, dass du nicht nur nachdenkst, sondern sagst, hey, weißt du was, im Zweifelsfall wollte mir einfach nicht fingerdreckig machen, oder ich will mir nicht Finger verbrennen, und ich lasse es eben nicht ein, oder ich mache das nicht, oder ich bringe das Buch nicht. Und ich glaube, das ist nicht der Negativpunkt.
Ja, das stimmt. Also wenn so eine Angstkultur etabliert wird, das ist doof, und das ist auch langweilig. Also das finde ich auch. Also es ist schlecht, wenn man quasi aus, ja, immer die Schere im Kopf hat und total Angst hat und so. Aber ich finde, der Widerspruch und die Frage, darf man das, das muss man aushalten. Also ein kleines Beispiel, ich habe vor ein paar Monaten habe ich gefunden, Flüchtling ist eigentlich ein gutes Wort, das umschreibt. Ist kein gutes Wort.
Richtig.
Man kann nicht einfach sagen, du darfst das nicht mehr, sondern muss vielleicht erklären, hey, der Mensch ist eben nicht einfach nur Flüchtling, sondern der ist Arzt, der ist Schriftsteller, der ist was auch immer, ist jetzt aber halt einfach geflüchtet und ist jetzt aber da. Und das ist einfach sein Aufenthaltsstatus, aber es erschöpft sich nicht drin, oder? Und das ist zum Beispiel so etwas Kleines, was ich finde, ist eigentlich einsichtig, wenn man es erklärt. Und dann kann man das doch auch annehmen und nachher nicht aus Trotz sagen, Molly, ich habe schon immer Flüchtling gesagt, jetzt muss ich immer noch. Und das ist häufig die Reaktion, und das finde ich einfach, also finde ich wirklich einfach nur doof.
Das ist aber total schön, dass du das erzählst, weil das ja auch was zeigt vom Umgang mit Fehlern oder vom Umgang mit Meinungsäußerung.
Genau.
Also dass es total legitim ist, zu sagen, hey, ich habe eine Zeit lang Flüchtling gesagt, ging mir ähnlich. Dann bin ich irgendwann übergegangen zu Geflüchteter, weil mir klar war, okay, so ist nicht fein. Aber dieser Moment, wo man merkt, hey, ich habe was falsch gemacht und es ist okay, ich kann daraus lernen, ich darf meine Meinung ändern und kann sagen, okay, ich finde jetzt ein anderes Wort oder ich reduziere den Menschen nicht darauf, dass er geflüchtet ist irgendwann mal und versuche ihn einfach als Person zu sehen und versuche dafür ein passendes Wort einfach zu finden, wenn ich mit ihm in Kontakt trete. Und da sozusagen die Sensibilität zu haben und trotzdem sich selber auch zuzugestehen, das hat ja auch was mit sich selbst zu tun, freundlich mit sich zu sein, zu sagen, okay, ich darf auch eine Meinung verändern, ich darf auch meine Meinung verändern und ich darf auch einen Fehler machen und es ist okay, dass ich den Fehler mache und mich dann weiterentwickeln und dann sagen, hey, da war ich nicht sensibel genug, das bin ich aber jetzt habe ich das gelernt und jetzt versuche ich mehr zu fragen. Vielleicht darf man das.
Und ich finde eben gerade in der Sprache, finde ich es mega spannend, weil dort, und da finde ich wirklich jetzt einen spannenden Prozess. Eben, ich finde Geflüchtete nicht wirklich eine Alternative, sondern müssen wir einfach ein bisschen kreativer sein. Und wieso brauchen wir übrigens immer ein Nomen? Wir können einfach schreiben, der Schriftsteller, der aus dem Irak geflüchtet ist, fertig, und dann wissen wir es. Und dann ist das, dann müssen wir ihn auch nicht immer so benennen, sondern dann ist er einfach ein Schriftsteller oder was auch immer. Und so Bewegungen, ich finde auch die ganze Doppelpunktdiskussion, Gendersternchen, alles, das muss ja niemand. Aber es sind, es, man kann es ausprobieren und schauen, was hält die Sprache aus, was stört mich, für was entscheide ich mich. Und wir sind, eben Sprache ist etwas Lebendiges und das Gefühl von, man muss alles verordnen und alles klammern. Ich finde die Gleichzeitigkeit, gerade in der Sprache, finde ich recht spannend. Und die Zeit können wir uns doch einfach lassen, bevor es dann vielleicht wirklich mal Normen braucht. Aber vielleicht braucht es die ja gar nicht.
Ich hatte ganz kurz, bevor ich hatte gestern Abend im Bett einen schönen Moment, wo du gerade von der Sprache anfängst zu reden, weil ja häufig mittlerweile die Menschen dazu schreiben, mit welchem Pronomen sie angesprochen werden wollen. Und ich hatte diesen Moment, ich habe ein Reel von einer Freundin geschickt bekommen, von einer non-binären Person, der ich bei Instagram folge und die ich total toll finde. Und dann habe ich direkt geschrieben, ich finde sie so toll. Und dann dachte ich gestern, nee, das ist ja falsch, weil sie ist ja non-binär. Und dann habe ich mich gefragt, wie ich es korrekt geschrieben hätte, dass ich diese Person toll finde. Also quasi als einfache Reaktion, ich finde sie so toll, ist falsch. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, so dieses Umdenken im Kopf oder dieser Moment, wo es so Klick macht, wo man denkt, ha, ich muss vielleicht nochmal kurz überlegen oder da ist irgendwie ein Aspekt, der mir nicht ganz klar ist oder wo ich nochmal fragen muss, wie kann ich dich eigentlich richtig ansprechen, wie ist es für dich fein? Und das war auch so ein Moment, wo ich halt über Sprache nachgedacht habe und auch gemerkt habe, hey, das ist ein Punkt, da war ich nicht sensibel genug oder da.
Ja, und das wäre für mich woke, aufmerksam, im guten Sinn, nämlich das Drehen, nicht zuerst sagen, ich will dich so ansprechen, sondern fragen, wie willst du angesprochen werden? Mhm. Also genau die Umkehr. Und ich finde auch nicht, dass man alles muss dann mitmachen, also quasi, dass das Gegenüber alles diktiert oder so, aber zumindest mal anhören, was Gegenüber gern wette, finde ich eigentlich, kostet mich nicht so viel.
Und ein Punkt, wo mich selber noch, sagen wir mal, wo diskussionswürdig ist, ist also, was ist zulässig, wenn man aus, also wenn man aufmerksam ist und Beobachter ist, sieht man ja alles, oder? Und ist es zulässig, wenn man selber nicht betroffen ist, auf etwas müssen einzuweisen und auch anzulost werden? Also jetzt im Zusammenhang, also du hast ja vorhin, Jana, ein Beispiel gebracht, wegen wo du geschafft hast, in einem Kaffee.
Ja.
Vielleicht kannst du das erzählen. Also darf zum Beispiel, sage ich mal, jetzt ein Weiser kann sich echauffieren über das Wort Moor, oder? Ohne, sage ich mal, der direkt Betroffene irgendwie angefragt haben, oder?
Genau, ich habe in einem Kaffee gearbeitet und da der Chef sozusagen war eine nicht weiße Person und da war eine weiße Person, die sich darüber aufgeregt hat, dass das Café Mohren zum Mohrenkopf heißt. Und dann kam halt irgendwann der Chef und hat gesagt, ich identifiziere mich damit. Sie brauchen sich hier nicht darüber aufzuregen, weil ich identifiziere mich mit diesem Begriff. Auch wenn er natürlich geprägt ist und vielleicht im Kontext nicht gut ist, aber ich werde dieses Café nicht anders benennen.
Ja, aber eben das ist schon wieder, eben das ist halt dann schon etwas anderes. Das ist wie die Hip-Hop-Kultur oder mit dem N-Wort, wo das ja kapert dann und sich selber aneignet. Und ich glaube, da muss ich einfach, ist ja okay, da kann ich einfach sagen, ja, da bin ich jetzt nicht betroffen, da kann ich nicht mitmachen. Aber die können das. Also es gibt viele Sachen, die andere können sagen und ich kann es nicht sagen. Das ist doch in vielen Bereichen so. Mhm. Was ich etwas anderes, also jetzt, was quasi Wörter anbelangt oder gewisse Witze erzählen oder so, können halt gewisse Gruppen. Und ich kann es nicht, weil bei mir ist dann ein Witz über den anderen. Mhm. Oder? Und das ist, also gerade bei den Witz, finde ich, ist das halt so. Ist einfach ein Unterschied, ob ich den erzähle oder ob es jemand erzählt, der zu einer anderen Community gehört. Aber die Frage ist eher, also wo ich dann Mühe habe, ist, wenn man sagt, du darfst gar nicht mitreden in dem Diskurs, weil du nicht betroffen bist. Weil dann könnten über Drogenpolitik nur die Drogensüchtigen reden und das finde ich dann ein bisschen komisch. Also mitreden ja, aber gewisse Codes brauchen, gewisse Wörter brauchen, das ist halt, da muss ich Sättigkeit suchen, wo ich über mich selber lache, mich selber tüpfe und dann kann ich ja. Also Männerwitz kann ich ja ganz viel erzählen, weisse Witz, Witz nicht so viel, gell?
Ich wollte gerade sagen, du
oder
als
blasphemische
du
oder
als Brünette darfst dann keine Blondinenwitze machen.
Ja, das ist aber wirklich ein Unterschied. Aber das ist doch wirklich ein Unterschied, oder? Findest du nicht?
Doch.
Es macht doch einen Unterschied, ob ich den erzähle oder
ob... Ob ich den erzähle. Genau.
Und manchmal, also jetzt im Zusammenhang, wo ich vorhin gesagt habe, dass man kein Risiko eingehen und er die Sachen auch nicht macht, wenn man eine Botschaft aussenden will, ist es ja nicht automatisch per se, dass man alles andere noch ausschließt. Das ist manchmal, also wir sind ein bisschen in eine Kultur reingekommen, wo sehr viele Leute aufmerksam sind auf Teilbereiche und ganz spezifisch. Und ich habe das Gefühl, dass die Empörung dann so ein bisschen selbstreferenziell wird und sich echt so ein bisschen aufschaukelt. Das heisst, wenn ich jetzt irgendeine Aussage mache, heisst ja nicht, dass es jetzt per se alles andere wie automatisch ausschließt.
Also was heisst das konkret? Welche Aussage willst du machen?
Ja, jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser Blogserie, die wir gemacht haben, das ist, der Jesus ist weiss und es tut der Superman darstellen. Der Superman ist jetzt halt eine Comicsfigur, die 1934, glaube ich, erfunden wurde. Und dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in diesem Kontext erschienen ist. Aber das in der Zwischenzeit, wie soll ich sagen, dass wir wissen, Jesus ist aus dem arabischen Raum gekommen, hat so müssen aussehen, das ist irgendwo auch klar. Aber von mir aus ist ja das, die Illustration einfach eine Abbildung von einem Superman verbunden mit einem Jesus, oder? Und so tun ich es interpretieren. Dass ich dann muss aufmerksam sein und dass ich muss zulassen und dass ich muss verstehen, dass das dass jemand kann angreifen und verletzen kann, das ist die Aufgabe, oder? Aber es ist nicht so, dass meine Absicht war, indem ich gesagt habe, ich finde die Illustration gut, jemanden zu verletzen ist. Weißt du, was ich meine? Also, ich tue ja nicht, wenn ich sage, ich finde die Illustration gut, sage ich nicht gleichzeitig.
Ich bin mir nicht trotzdem dessen bewusst, dass das in bestimmten Situationen schwierig sein kann oder dass es nicht trotzdem Menschen gibt, die sich davon angegriffen fühlen.
Das ist, und dort ist, also ich habe mich ein paar Mal ertappt gefühlt mit gewissen Sachen. Und ich müsste sagen, ja, es ist gut gewesen.
Also ich glaube, der Punkt ist, um bei dem Bild bleiben, ist, ich finde auch, man kann das machen, aber man muss nachher ganz bewusst sagen, das nächste Mal machen wir es anders. Also die Vielfalt an Bildern ist mega wichtig. Also zum Beispiel bei Milo Rau, der schwarze Jesus, da braucht man viel mehr. In all diesen Jesus-Filmen ist Jesus viel zu weiss. Und man muss jetzt nicht all diese Filme absetzen, aber wir brauchen die Vielfalt. Wir müssen unsere Bilder, die wir einfach haben, aufbrechen. Und das meine ich mit dem Aufmerksamwerden. Ich glaube, wir haben ganz viel... oder viele Sachen haben wir einfach für selbstverständlich und da nehme ich mich, eben weil ich tendenziell in dieser Position bin, wo eigentlich ja, einigermaßen zugelassen worden ist, einigermaßen der war, wo man, Seite von der Macht ist jetzt ein bisschen krass, aber einfach schon. So ein bisschen, schon tendenziell, also ja, schon tendenziell. Also wenn ich vergleiche, wenn ich vergleiche, wer den Diskurs beherrscht, wer angehört wird, wem zugehört wird, bin ich immer so ein bisschen auf dieser Seite gewesen. Und das muss ich doch anerkennen, jetzt sagen, okay, jetzt könnt ihr auch, und selbst wenn es mir weh tut, dass mir gewisse Redezeit kappt, jetzt sind ihr mal dran. Und ich glaube, das muss man manchmal ein bisschen ertragen. Und eben zum anderen finde ich, also es ist eine Überempfindlichkeit, unglaublich. Also ich finde wirklich, bei denen, die bis jetzt sagen können, ist einfach eine wahnsinnige Überempfindlichkeit.
Und gibt es ein Beispiel, wo ihr euch so ertappt gefühlt habt? Also ich bringe ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, du bist jetzt, das war schon ein bisschen Gehirnwäsch gewesen, wo du jetzt in den letzten Jahren gehabt hast und du hast es gar nicht gemerkt, oder? Aber es ist ein leichtes Beispiel. Es gibt eine Disney-Verfilmung, eine neue Adaptation von Pinocchio. Mhm. Vor kurzem. Und also ich kenne die Pinocchio-Geschichte, sage ich mal, vielleicht 80% von meinen Erinnerungen sind die erste Disney-Verfilmung, die uralt ist, glaube vielleicht, weiß nicht, 50er, 60er Jahre, die klassische, und dann noch ein Büchli, wo mir meine Mutter mal geschenkt hat, vom Collodi, also wo ein paar Bilder drin hatte. Und plötzlich kommt im Film, also in dieser Adaptation, kommt der, ist die Fee, ist, also die war immer eine weiße Fee, ist jetzt eine schwarze Fee gewesen. Und zuerst habe ich leer geschluckt. Also, ja, es hat all die Bilder, die ich mitgetragen hatte, ja, habe ich es einfach unpassend gefunden. Vielleicht ist es zwar also einfach anders als das, was ich erwartet habe. Aber für meine Tochter, die neben dran war, war das völlig normal gewesen. Und dort habe ich gemerkt, aha, das ist die Erkenntnis gewesen. Sie nimmt das an, weil meine, sie hat ja keine Vorgeschichte. Und es ist ja gut, dass sie auch das, kann man sagen, Imprinting überkommt, von der, dass das auch möglich ist. Oder? Und dann, jetzt aber, und das habe ich akzeptiert, den Teil. Habe ich es verstanden.
Ah, doch.
Nein, ja,
das dann schon.
Nein, aber und zwar im Moment. Weißt du, im Moment. Also, ja. Es hat nicht viel gebraucht, es hat nicht lange gebraucht. Ja. Und dann später, sehr viele Figuren gehabt, die er von mir aus unnötig waren. Wo man dann wie auf die Spitze getrieben hat. Und wenn ich gesagt habe, nein, 1880 in einem italienischen Dorf, also wo der Collodi beschreibt, hat es diese Sachen nicht, oder? Und dort habe ich es dann wieder übertrieben gefunden. Aber wegen dem, es ist ein typisches Beispiel, wo ich merke, okay, schau, da wird darauf gezeigt, wie gut das ist, oder? Also vor allem in dieser Figur. Und dann gibt es aber Sachen, wo es wie zu weit getrieben wird und wo man es einfach macht, was sich gehört. Und dort ist das, was ich nicht gut finde, oder?
Aber was du sagst von deiner Tochter, ich meine, das erlebe ich auch mit meinen Töchtern und das finde ich, also das gibt mir wirklich Hoffnung. Die wachsen ja wirklich sehr im multikulturellen Umfeld auf, in der Schule und so. Und für die ist wirklich ganz, ich finde ich mega schön, ganz viele Sachen total selbstverständlich, die Vielsprachigkeit, dass es unterschiedliche Herkünfte gibt, das ist wie logisch, das sind quasi, glaube ich, wahrscheinlich die einzigen Kinder, das ist die Minderheit, wo quasi beide Eltern nur aus der Schweiz kommen, total langweilig, weil du kannst nur eine Sprache. Und das kehrt dann wie um, also es ist wirklich fies, weil im Englisch sind ganz viel weiter, weil es irgendwie das mitnehmen. Und so Sachen finde ich, ich glaube, da bricht es etwas aus. Also ich muss meinen Kindern nicht mehr erklären, wieso, dass der mit dem, in den alten Büchern ist er sogar noch der Negerkönig, in den neuen Büchern ist der Südseekönig, aber bei der Pippi Langstrumpf, dass das behämmert ist, warum das der angespült wird auf dieser Insel und nachher sagen alle gerade, oh wow, das ist unser König. Oder ich meine, es ist ja so daneben. Mhm. Ich erzähle aber Pippi Langstrumpf trotzdem, aber es braucht wenig, um meinen Töchtern zu erklären, wieso das verkehrt ist. Die kapieren das sehr schnell. Und das gibt mir wirklich Hoffnung, dass etwas passiert ist. Und eben dort finde ich dann, ja, wir haben das Buch immer schon so gelesen und jetzt ist es doch nicht so schlimm und so. Es ist auch nicht schlimm und Pippi Langstrumpf hat ganz tolle Sachen, aber über das, es ist doch cool, wenn wir dank der Pippi Langstrumpf über das können reden. Warum geht die Autorin davon aus, dass wenn ein dicker, weisser Mann angeschwemmt wird auf einer Insel, gerade der König ist? Mhm. Also ich meine, ist echt wirklich hirnrissig. Vom Plot her, oder?
Voll. Ich muss sagen, dass bei mir das genauso auf der Kippe war, als ich groß geworden bin, weil ich bin schon sehr multikulturell groß geworden, am Gymi zumindest. Also ich habe ab der 5. Klasse gewusst, was das Zuckerfest ist, weil meine türkische Klassenkameradin Sevda eine Woche lang nur den geilsten Scheiß mit zur Schule gebracht hat. Und solche Sachen. Da war ich schon sehr multikulturell unterwegs und habe aber natürlich trotzdem noch die Disney-Filme, um das nochmal aufzunehmen, geguckt, wie Mulan, wo dann auf einmal ein Mädchen sich wie ein Junge verkleidet, um ihre Familie zu retten und dann so Lieder singt wie Sei ein Mann. Wo ich mir jetzt im Nachhinein denke so, das geht auf so vielen Ebenen irgendwie nicht mehr. Und fand das irgendwie ganz, ganz spannend, jetzt so aus der jetzigen Zeit zu beurteilen, zu sehen, dass ich in der Welt, in der ich gelebt habe, schon viel multikultureller unterwegs war, als das, was mir zu der Zeit sozusagen noch Disney oder oder auch grundsätzlich Filme oder Serien oder Bücher vorgegeben hat oder ja an Geschlechterrollen sozusagen gezeigt hat. Oder auch an weniger multikulturellen Kontexten sozusagen.
Das heisst, also ein bisschen zusammenfassend, Wokeness ist gut und notwendig, wenn man es richtig macht. Oder
wenn man es im Wort Sinn macht.
Hauptsache es gibt jemanden, der beurteilen kann, ob man es richtig macht oder ja, nicht.
Genau. Und nein, übrigens, das finde ich cool an der Debatte, dass der Schiedsrichter langsam weggeht. Und ich glaube, das ist das, wenn ich sage, die sich so auf die Füße treten sind, also fühlen und so cancelt und verdrängt und so, das ist doch einfach der Grund, die werden nicht mehr als Schiedsrichter akzeptiert. Bis jetzt ist doch immer klar gewesen, wer sagt, was ist Aufklärung, was ist Diskurs, was ist nett, was ist unanständig. Und das bricht auf und da finde ich selbst die Social Media irgendwie spannend, eben, dass sich Leute da einklinken, die sonst nie dabei gewesen wären. Mit allen schwierigen, negativen Ausformungen, aber versucht mich immer so ein bisschen vor Kulturpessimismus zu bewahren. vielleicht ist das wirklich auch ein bisschen eine Chance, dass man so wie die alternative Liga ohne Schiedsrichter spielen
möchte. Man kommt gleich zum Shooten und macht Spass, oder?
Ja, und manchmal muss man sich halt wieder einigen. Und oder heimgehen, wenn es nicht mehr geht. Da kann man nicht weiter shooten.
Das heisst,
und irgendwann wird es dunkel und dann sehen wir den Ball sowieso nicht mehr.
Und bei mir, also
das passiert in den Debatten manchmal auch,
glaube ich. Dass es dunkel wird.
Häufig, glaube ich. Es wird häufig dunkel.
Strom. Ja, und ich hoffe hingegen, dass 2023, dass sich die Wogen immer noch ein bisschen mehr glätten und dass man eben genauso der, wie fände ich ja vom, nicht vom Mittelmaß, aber vom irgendwo die goldene Mitte, dass man auch in diesem Jahr aufmerksam ist und schaut, wo es ungerecht stattfindet und sorgt, dass Lebensverhältnisse so fairer sind für alle. Und trotzdem aber nicht Angst hat,
pass auf,
nicht Angst hat für spannende Synthesen, dass Menschen Künstler können sein, Musiker können sein, und zwar mit den Leidenschaften, die sie empfinden in sich selber und die können ausleben und respektvoll mit diesen Kulturen können umgehen.
Amen. Und dass
zauberhaft, Luca.
Genau. Und dass man so lieb darüber reden kann wie wir. So nett. Ja.
Gut, also.
Sind lieb zueinander.
Oh ja, und wenn ihr eine Meinung habt, selbstverständlich schreiben auf contact@reflab.ch zum Thema.
Genau. Und ansonsten seid lieb zueinander.
Ja, wirklich, das ist wichtig.
Ja. Macht's gut. Ciao.
Ciao zusammen. Ciao.